Freunde, schön, dass ihr heute zu uns gekommen seid und wir können euch liefern, nämlich eine neue Ausgabe mit den Waffen einer Frau mit einem ganz tollen Kollegen von mir, nämlich Steffen Halaschka. Und Clemens, du hast ja mit zugehört. Ja. Was ist dir von diesem Gespräch hängen geblieben?
Ich habe ein bisschen Sorge, dass du vielleicht irgendwann dann zu Stern TV gehst. Du hast ja gesagt, Ernst, Unterhaltung, ja, gefällt dir richtig gut.
Ist mein Traumjob, den der macht. Ist mein absoluter Traumjob. Ja. Ich werfe es jetzt gleich zu Beginn des Gesprächs mal so in den Raum. Mhm. Ja, und mal gucken, wie er reagiert.
Die bei RTL hören doch auch zu.
Vielleicht gibt das ja freiwillig her. Sonst muss ich natürlich zu anderen Mitteln greifen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich mir mit Gewalt eine Sendung hole. Diese Sendung hier ja war ja auch ursprünglich mit jemand anderem geplant, aber da bin ich eben dann nochmal dazwischen gekommen. Nein, also Steffen Halaschka präsentiert sich als durch und durch sympathischer, jung gebliebener, großartiger Kollege, der aber an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Geschichte auspackt, die man von ihm noch nicht kennt. Deswegen hört ihr jetzt am besten selber rein mit den Waffen einer Frau mit Steffen Halaschka.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, heute bei uns im Studio 2 Meter geballte Empathie. Und ich sage nicht ganz ohne Neid, dass er eigentlich meinen Traumjob bei Stern TV macht. Steffen Halaschka!
Das sagst du mir heute. Hallo Barbara.
Hallo!
Ist doch kein Problem. Ich kann noch mal Urlaub machen und dann kannst du auch mal ran.
Ja, oder wie ein Unfall. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass ich eine Show übernehme von jemandem, der dann plötzlich, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so gut laufen konnte. Nein, aber ich finde das so toll, was du da machst. Und ohne dass ich es jetzt jedes Mal gucke, aber ich finde, das ist eigentlich so, so muss Fernsehen sein.
Ich finde es toll, ohne dass ich es gucke. Das ist auch.
Es ist meistens besser beim Fernsehen, wenn man es nur aus der Ferne toll findet.
Man möchte einfach gut in Erinnerung behalten werden und dann sollte man das nicht durch Realitätsabgleich noch aus dem Gefüge bringen, dieses schöne
Fall.
Image. Nein. Vielen Dank für die warmherzige Begrüßung. Ich freue mich.
Aber empfindest du es nicht selber auch so, dass Stern TV irgendwie, das ist so eine Spielwiese, wo doch alles erlaubt ist. So ein bisschen wie Frühstücksfernsehen für Erwachsene, weißt du? Also es kommt mal der, dann kommt mal der, dann mal der beste Sportler, die was weiß ich was, dann kommen auch ernste Themen, es kommen lustige Skurrilitäten. Ich finde das super.
Es ist absolut ein Sechser im Lotto mit allen Zusatzzahlen. Das hätte ich mir in meiner beruflichen Laufbahn nicht schöner backen können. Ich habe ja tatsächlich so als junger Radiohüpfer gesagt, ah, du, wenn die mich irgendwann mal fragen, du hast freie Auswahl, dann möchtest du Stern TV machen. Und so ist es in meinem Leben gekommen und deswegen bin ich seit jetzt fast schon 15 Jahren einfach dauerglücklich und möchte da auch gar nichts dran ändern.
Das ist 15 Jahre, dass du Stern TV übernommen hast?
Naja, jetzt 14,5. Also ich runde großzügig auf. Ja, Barbara, wir werden alt. Das ist so.
Jetzt hör doch auf, gleich zu Beginn die Stimmung so anzuspannen.
Nein, aber du warst ja damals, glaube ich, dabei in der letzten Sendung von Günther Jauch, wenn ich mich recht erinnere.
Ist
jedenfalls
das so?
Haben wir uns da. Ja, ich glaube ja. Doch. Also wir haben uns da gesehen und.
Ja, mit Sicherheit, weil ich versuche natürlich immer irgendwo zu sein, wo Günther Jauch ist und wo du, und wenn du dann auch noch da bist, dann ist es natürlich schon mal doppelt toll. Ja.
Siehst du, und wenn du dich schon nicht mehr so richtig erinnern kannst, ist es ein Zeichen dafür, dass das stimmt mit den 15 Jahren. Das ist, es verblasst so.
Ich könnte mir vorstellen, warum ich da war, weil ich in dem Jahr bei Wer wird Millionär die Million gewonnen habe und vielleicht war ich dann so als, damals war ich ja noch eher so Schnittfutter, verstehst du? Männer mit Abitur unterhalten sich und ich bin im Bild zu sehen. So lief das ja damals noch. Da hat sich viel geändert irgendwie. Erzähl mal, du sagst ja, als ich Radiomoderator war, das heißt, du bist eigentlich der einzige Profi hier heute im Studio, oder?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Du machst das ja nun auch schon, also auch schon viele Jahre mit dem Radio.
Ja.
Und es ist tatsächlich eine wahrscheinlich eher ungewöhnliche Karriere, aufs Fernsehen noch das Radio drauf zu satteln. Aber ich habe vollstes Verständnis dafür, weil es ist, ehrlich gesagt, das schönere, romantischere, intimere Medium. Ja, weil es ist auch so unkompliziert, weißt du ja. Das ist beim Fernsehen immer so eine Materialschlacht und unter 30, 40, 50 Leute, die alle irgendwie aufgeregt sind und zur Hysterie neigen, machen die es ja nicht.
Ja.
Und im Radio hat man die Chance, auch manchmal in ganz romantischen Stunden allein im Studio zu sitzen, vielleicht sogar die Regler selber zu bedienen. Und ich habe das immer sehr geliebt.
Also ich habe hier nur Minimum an Reglern, muss ich sagen. Das mag daran liegen, dass wir entweder ein sehr modernes oder ein sehr altmodisches Studio haben. Ich kann es nicht genau sagen. Aber
oder dass man dir diesbezüglich einfach nicht so viel zutraut. Das könnte auch
ich habe nur einen An- und Ausknopf, also bei mir selber. Der ist am Rücken befestigt, da komme ich inzwischen gar nicht mehr so gut hin. Den muss dann morgens einer hier, muss mich anschalten und dann abends, wenn ich gehe, schaltet er mich wieder aus. Aber das heißt das nicht Selbstfahrerstudio?
Ja, genau.
Also du warst Selbstfahrer?
Ja, das sind die allermeisten inzwischen. Ich kenne aber auch noch tatsächlich, und jetzt erzählt Opa wirklich vom Krieg. Ich kenne auch noch die Zeiten, also da, als ich angefangen habe als Radiomoderator, da hat man dann noch so Mühlenräder in die Luft geschraubt mit den Händen. Und das hieß dann, fahr schon mal die Platte an. Ich weiß, das sind 35 Sekunden Vorlauf. Und dann hat draußen ein Techniker die Musik gestartet. Und dann musste man so mit so einem eleganten Wedler gen Neptun, hat man dann gesagt, so, und jetzt hoch und ich bin fertig. Also man hat im Grunde die Technik dirigiert, völlig.
Es ist ja geil. Und heute muss man alles irgendwie selber machen. Aber du bist nicht mehr mit Radio in Berührung, oder ist das noch eine Option?
Das ist im Prinzip immer eine Option. Das Ding beim Radio, also beim herkömmlichen Radio, ich habe beim Hessischen Rundfunk und beim ORB, heute RBB Radio gemacht, da hat man dann so Wochenschichten. Da bist du dann montags bis freitags auf der Morningshow oder nachmittags besetzt, live. Und das verträgt sich schlecht mit Fernsehen. So wie du das machst, irgendwie immer mal, wenn Zeit ist, ordentlich was hinproduzieren, das ist natürlich das Optimum. Das hat mir aber noch niemand angeboten.
Ja, aber wir sind kurz davor hier. Die Gehirne rattern schon, sage ich mal.
Ich höre das gern.
Wenn du dir jetzt eine Show selber stricken dürftest, egal ob Radio oder Fernsehen, wie würde die aussehen und wer würde da mitwirken?
Schöne Frage, die ist so schnell beantwortet, weil ich mache ja eine Show, die ich mir jeden Mittwoch herstricken kann. Also das Tolle bei SternTV ist ja einfach, dass alles da geht. Mhm. Wir können ja wirklich wahnsinnig albern sein, wir können im Grunde kochen, wir können Kindergeburtstag machen, aber es geht auch um Politik, es geht um Medizin, es geht um Schicksale. Und da gibt's überhaupt keine Don'ts, keine Verbote und das liebe ich so an dieser Sendung.
Und kennst du auch diesen wunderbaren Satz, den ich immer sage, weil ich natürlich mit der Talkshow ja auch immer relativ up to date bin, was so gerade Aktuelles angeht, ja, also neueste Filme, neueste Musik, neueste Themen, neueste gesellschaftspolitische Strömung und so. Und ich höre mich dann sehr häufig den Satz sagen, also der Sohn zu, der war ja letztens bei mir in der Sendung und da hat er Folgendes gesagt und es ist total geil, weil man kann immer so aus erster Hand so geile Informationen, so, weißt du, so in so einem normalen Gespräch irgendwie so streuen, weil du kriegst ja wirklich alle Infos direkt bei dir dann. Im Gespräch.
Das ist richtig. Das ist bei dir sind es dann halt in der Talkshow meistens die Promis. Da kann man das ist natürlich für ein paar
Aber Promi ist natürlich für den Freundeskreis, den ich habe, nicht so viel wert. Es wäre besser, wenn bei mir auch mal ein Mediziner käme oder ein, weißt du so.
Und das ist in der Tat das Tolle, das empfinde ich so als Bereicherung. Bei mir sitzen wirklich Leute mit ganz besonderen Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen. Ne? Also wenn ich jetzt zurückdenke, also in den letzten Wochen, da sitzt eine Mutter, die hat ihren dramatische Geschichte, ihren Sohn verloren durch Tablettensucht. Ne? Das ist aber toll, wenn solche Menschen dann den Mut haben, auch um zu sagen, hey, ihr seid da draußen nicht allein mit einem vergleichbaren Schicksal, dass die erzählen. Und ich lerne natürlich wahnsinnig viel. Dann gibt's wieder andere. Ich habe mal jemanden da gehabt, der ist als Baby in der DDR quasi entführt worden, also sozusagen der Mutter entzogen worden, weil die nicht so ganz systemkonform sich gab. Die haben sich dann erst im Erwachsenenalter wiedergefunden. Krass. In der heutigen Bundesrepublik. Und das sind wirklich Momente, die empfinde ich so bereichernd, dass ich diese Geschichten transportieren darf, Gespräche moderieren darf mit Menschen, die so etwas erlebt haben, weil das tatsächlich seltene Chancen sind, etwas über Lebensbereiche zu erfahren. Also das passiert dir sonst nicht im Alltag.
Nee. Und jetzt kommt's nämlich, was ich ja am Anfang gesagt habe, fast 2 Meter geballte Empathie. Du bist eben so, dass ich als Zuschauer mir denke, der Halaschka, der macht das jetzt für mich. Weil ich fange ja sofort, wenn es bei mir ernst wird, fange meine Mundwinkel an zu zittern. Und wenn dann noch, weißt du, dramatische Geschichte, Tod, Krankheit, irgendwie diese schwierigen Themen... Ich kann es absolut nicht. Und ich gucke dir und auch dem Johannes B. Kerner so gerne dabei zu, wenn wirklich, wirklich die harten Themen sozusagen behandelt werden und du dann einfach da so ganz sicher durchführst und ich mich als Zuschauer zurücklegen kann und mir denke, der macht das jetzt für mich. Ich muss mir keine Sorgen machen.
Du sagst da was, das fasst uns natürlich alles so an, weil viele Bereiche so tabu belegt sind. Wir denken, oh, da darf man eigentlich gar nicht hin. Das ist mit Schmerz belegt, mit Trauer. Das sind schwere Schicksale. Und den Menschen selber fällt es ja oft auch schwer. Also bei mir war mal ein erwachsener Mann im Studio, der hat über die Misshandlungen seiner Kindheit gesprochen und zwar erstmals. Der hat Jahrzehnte gebraucht, um zu sagen, meine Mutter hat mich eingesperrt. Das sind natürlich Wunden auf der Seele, die liegen dann da unbesprochen. Und wenn jemand dann den Mut hat, uns zu sagen, ich möchte das öffentlich machen, in dem Fall auch mit einem politischen Ansatz, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass diese Verjährungsfrist schon nach 10 Jahren eintritt, weil ich habe erst jetzt nach 25, 30 Jahren überhaupt die Kraft, darüber zu sprechen. Und auch dann muss so eine Misshandlung, so ein Missbrauch gesühnt werden. Wenn so jemand also rausgeht und ich kann ihm der Assistent sein, der Steigbügelhalter, der ihm hilft, diese Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen, dann ist das eine tolle Verantwortung und auch eine wichtige Aufgabe. Es geht da nicht immer nur um den Schauder und um die Gänsehaut und den
Nein, gar nicht. Also Schauer es, zu aber Hause, es geht darum, es geht dass man auch so eine Verantwortung trägt, dass derjenige sich einem öffnet. Und ich würde es komplett versauen, und zwar jedes Mal. Mal der Wacklerpunkt in dem bei Stern TV, wo meine Kollegen aus der Redaktion rausgehen würden, um eine Zigarette zu rauchen, weil sie sich's nicht angucken wollen, weißt du?
Jetzt hast du dich doch vorhin so beworben für die Sendung und ich hätte echt ein gutes Wort für dich eingelegt. Jetzt brichst du dich wieder raus aus der Nummer. Ja.
Ja, nee, ach, ja. Nee, ich bin ja noch jung. Du ja auch. Du bist 53, wie alt bin ich denn? 51 jetzt. Ich behaupte nämlich immer noch, ich sei 50, aber das stimmt, es sind nicht mehr ganz aktuelle Informationen. Jetzt bin ich schon 51. Spürst du irgendwas von Veränderung? Ich möchte jetzt nicht über, ich sage nicht Verfall, ich sage Veränderung. Spürst du etwas?
Nee, ich spüre schon nichts mehr, das ist das Problem. Und meinst du das Alter?
Ja, ich meine Körper, Midlife-Crisis, veränderter Blick auf die Dinge, diese ganzen Sachen. Spürst du was?
Ja, also Körper ist ein einziges Drama natürlich.
Das hört doch auf, Steffen, uns hier so die Illusion zu nehmen. Nein, wir stellen uns dich vor als ganz langgliedrigen, wie heißt denn das? Leptosom? Nee, ja, so, du hast doch so.
Stabheuschrecke.
Du hast lange Muskeln. Und bist unglaublich groß und schmal.
Sehr, sehr lange, aber eben auch sehr, sehr dünne Muskeln. Das ist das Problem. Und die wollen auch trainiert werden. Also die gute Nachricht ist, wenn man echt sich Zeit nimmt für Sport und gesunde Ernährung, dann ist das alles gar kein Problem mit dem Leben jenseits der 50.
Aber du hast halt keine Zeit.
Ja, ich arbeite noch dran. Die andere gute Nachricht ist, wenn man mal weg vom Verfall des Körperlichen gehen, es stellt sich zumindest bei mir ein gelassener Blick aufs Leben ein. Das ist hoffentlich bei dir auch so, oder?
Also, ja, wobei mein Blick war schon so gelassen ohnehin. Also ich habe mich noch nie über irgendwas aufgeregt, dass ich jetzt fast schon manchmal, dass man denkt, ich bin in so einer Art Standby-Modus, weil ich bin so gelassen, dass ich gar nicht mehr, weißt du, ich wirklich, das kann ich jetzt nicht so sehr sagen, dass ich gelassener geworden bin, weil ich war immer schon sehr gelassen und mir war eigentlich alles schon immer wurscht. Aber ich im Gegenteil, ich denke mir jetzt, ich möchte so eine durchgeknallte Alte werden. Das haben aber, glaube ich, Frauen eher als Männer. Weißt du,
durchgeknallte Alte werden.
Für mich geht jetzt die Flucht in Richtung große Brille und bunte Tunika, weißt du? Weil ich will dann bloß nicht die Tante werden, wo man dann sagt, ach, die mit dem grauen Strickcardigan, weißt du? Sondern ich möchte dann zumindest, ich möchte ein bisschen revolutionärer werden noch, wenn ich älter bin.
Ja, ach, Revolution will ich nicht mehr anzetteln, aber ich habe mir vorgenommen, einen Fehler nicht zu machen beim Altwerden. Und das ist irgendwann zu denken, so wie ich es für mich jetzt mir gut eingerichtet habe, soll es dann bitte auch bleiben, und zwar für alle. Weil hat doch immer funktioniert, war doch immer gut und war doch immer richtig. Das ist ein bisschen das Problem, beobachte ich so, in das vor allem Männer jenseits der 50 so gleitend reinrutschen. Und
ich weiß, wovon du sprichst.
Ja, wir müssen ja keine Namen nennen.
Nein,
aber es ist dann,
nein.
Es gibt aber dann auf einmal die Kollegen, die so sagen, warum ist denn jetzt alles so und jetzt irgendwie 17 Geschlechter und das war ging doch früher auch so und haben wir doch immer so gesagt. Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Falle, in die man im Alter tappen kann. Vielleicht sogar die größte, dass man irgendwann der stieselige, unverbesserliche alte Sack ist, der immer nur vom Krieg und von früher spricht.
Total, das ist wirklich eine Gefahr. Also ich ertappe mich dabei natürlich auch, ja, dass man Dinge unsinnig findet und dass man eben genau auch diesen Satz sagt, ja, es war doch früher, war doch alles okay und so. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, ja, aber es ist ja nicht unsinnig, man muss es einfach mal so betrachten, es ist für einen selber unsinnig.
Total.
Aber was für einen selber unsinnig ist, vielleicht auch, weil man es nicht mehr versteht oder weil man zu langsam geworden ist, es in sein Leben zu implementieren. Deswegen ist es vielleicht für den Rest der Welt eine super tolle Neuerung, eine super schöne Entwicklung.
Das sollte man
umarmen.
Was ich interessant finde, man ist ja auch jetzt im Job manchmal schon so, oh Gott, die kapieren es nicht und warum sind die denn so und warum machen die das nicht so? Und es liegt ja nur und ausschließlich daran, dass wir jetzt schon zu Beginn unseres des letzten Drittels Arbeitsdrittels, sage ich mal, sind und natürlich schon zwei Drittel hinter uns haben und indem wir natürlich auch schon echt viel Erfahrung gesammelt haben und man dann einfach nicht mehr dazu bereit ist, Dinge anders nochmal zu machen, als man sie davor gemacht hat. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Wann hast du zuletzt nochmal was Neues gelernt? Machst du nochmal neue Sportarten? Fängst du nochmal eine Sprache an? Ich nicht. Doch, ich vielleicht doch.
Ich habe in der Pandemie, das ist aber jetzt ja auch schon 5 Jahre her, ich habe mit Yoga begonnen. Oh, fürchterliches Klischee, oder? Och. Wenn Männer irgendwann anfangen, Yoga zu machen, ich weiß, das ist jetzt... Ach,
das ist wirklich schrecklich. Es ist noch schlimmer, Abtörner als ich dachte.
Ja. Aber es ist toll. Weil, ja, es ist wirklich toll. Es ist wirklich gut.
Weil es geht Männer, ja auch was in... Also hast du auch einen seelischen Zustand, so der sich verändert? Nein, okay. Nur deine Flexibilität.
Ja, also... Es entspannt unheimlich, aber das ist jetzt, es ist fern jeder Erleuchtung, aber es tut einfach meinem Körper und meinem Wohlbefinden wahnsinnig gut. Und ich merke einfach, also ganz pragmatisch, Rückenschmerzen verschwinden. Ja. Und das ist schon ein Grund, das wirklich regelmäßig zu tun.
Ja. Würdest du dich als steif bezeichnen?
Ja, also körperlich ja, sehr, sehr. Also ja, ich bin jetzt mittlerweile in der Phase angekommen, Eckhard von Hirschhausen hat mal gesagt, irgendwann ist es soweit, da bindest du dir die Schuhe und überlegst, was könnte ich sonst noch so erledigen, wenn ich schon mal hier unten bin. Und das ist so jetzt die Phase meines Lebens. Und ich so denke, oh boah, hier komme ich nie mehr hoch. Oh, warte, ich wische den Boden so lange. Ja.
Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Du bist,
ich bin ein bisschen rostig. Macht aber nichts.
Also ich würde sagen, ich bin körperlich fitter denn je.
Was machst du dafür?
Ich mache tatsächlich wirklich relativ viel Sport und so. Aber es ist auch, ich beobachte mich wirklich ganz genau. Und ich möchte nicht, wir haben es besprochen, letztens hier mit Sascha zum Beispiel, keine Geräusche machen beim Aufstehen, aus dem Auto aussteigen. Ich weiß,
Kampf dieses, den Kampf habe ich verloren. Ich zelebriere sogar.
Den Kampf habe ich verloren. Ich
ja. Nee, das ist, ich koste das aus. Also, wenn man sonst wenig Freunde im Leben hat, dann,
ich glaube, es ist vielleicht auch eher so eine männliche Sache, dass man viele Geräusche, begleitende Geräusche irgendwie macht, weißt du?
Ja. Und zwar im Wachzustand und im Schlaf. Das ist das Schlimme.
Ja, das stimmt. Aber das nur Teile davon kriegst du ja mit. Aber hast du nicht sowas angefangen? Weil du bist ja so ein Typ für Marathon. Du siehst ja schon aus wie jemand, der Ausdauersport also machen muss.
Ja, ich bin auch extrem gut sogar im Marathon.
Ja.
Auf den ersten 3 Kilometer. Und dann den Rest schenke ich mir immer.
Kannst du dann gut mit dir auch klarkommen? Weil es gibt ja Leute, die hassen sich dann dafür, dass sie versagen oder dass sie nicht ausdauernd genug sind. Ich kann mir sehr schnell vergeben.
Das finde ich ist auch etwas, was sich im Alter einstellt. Einfach gnädig mit sich selber sein.
Ja.
Also wo man so als junger Halssporn immer noch bei jeder kleinen Niederlage des Lebens hadert und schimpft und sich runtermacht und dann arbeitet und beim nächsten Mal besser und so. Einfach sagen, so what? Also der Fehler von gestern ist halt auch einer von gestern und sich das einfach gestatten. Beim nächsten Mal versuchen, irgendwie einen anderen Weg zu gehen, einen erfolgreicheren, wenn es geht. Aber hallo, also was soll man sich mit schlechten Vibes das Leben schwer machen?
Ja, das stimmt auch. Und jetzt also würde ich mal sagen, all in all bist du ja extrem gut in Schuss. Aber du hast jetzt noch nicht, ich wollte extra direkt weiterreden, dass du nicht darauf reagieren musst. Sonst zerstörst du wieder unsere, hier die Redaktion hat Fantasien, weißt du?
Ja, leg los, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Hast du, aber also so deutliche Zeichen der Midlife-Crisis, Sportsucht, Porsche-Kauf, lustige Klamotten, das ist jetzt ja bei dir nicht zu bemerken, ne?
Nee, in Spurenelementen. Etwas, was ich neu in mein Leben jenseits der 50 integriert habe, ist lustige Farben an den Füßen, weißt du? Bunte Sneakers. Das ist etwas, gestehe ich auch offen.
Das ist der Anfang vom Ende, sag ich.
Nein. Das ist, wenn das Einzige ist, finde ich, geht das, weil es auch fällt oft erst auf den zweiten Blick auf. Also,
ja.
Weißt du, die Frau ist seit 20 Jahren dieselbe. Das Auto ist denkbar spießig und unspektakulär.
Ja.
Es gibt keine komischen Trendsportarten in meinem Leben, keine abgefahrenen Urlaubsziele, einfach nur halt so bibogelbe Schuhe manchmal. Das ist.
Wofür würdest du, wenn du jetzt mal unnötig Geld ausgeben dürftest, vielleicht tust du es ja sogar, wo würde deine Kohle hingehen?
Sozusagen in du meinst Konsum für mich selber? Also jetzt nicht Konsum Charity, ne? Nein, wir machen jetzt nur... Nein.
Charity, spinnst du?
Also ich glaube immer, vor allem in schöne Urlaubsziele. Also einfach Quality Time mit der Familie an tollen Orten. Mache ich auch gelegentlich. Also nicht sparen jetzt am Hotel oder am Reiseziel, sondern dann, wenn man sich schon die 1-2 Wochen nimmt, wirklich es sich gut gehen lassen.
Willst du nicht das Hotel besitzen?
Warum? Ich glaube, ein Hotel besitzen... Ja, dann kommen Menschen, auch 5 oder 10% aller Hotelgäste sind
Nein, aber ich meine, also ich käme gar nicht auf die Idee, einen Urlaub zu bezahlen, sondern ich würde immer, ich würde alles in
das Hotel
ein Haus investieren oder so. Willst du nicht immer überall, wo du dann bist, im Hotel, gehst du da nicht auch gleich los und guckst das, die Finca nebenan an und denkst dir, die wäre zum Kauf, die wäre zum Kauf. Und dann fängt man gleich an, irgendwie die Wände einzureißen im Kopf und den Pool anzulegen, nee?
Nee, ich bin das ist mir immer zu viel Hassel. Ich bin auch erst jenseits der 50 jetzt überhaupt Eigenheimbesitzer geworden. Das ist auch eine neue, auch übrigens ja, auch was Neues.
Das kriegst du gar nicht mehr abbezahlt, bis du tot bist.
Das ist in der Tat ein spezielles Gespräch mit der Bank, das man dazu führen hat. Und hat mich auch dazu geführt, dass ich dachte, okay, vielleicht fange ich doch mit Sport wieder an. Einfach nur,
für die Bank.
Um den Kindern nicht zu viel Schulden zu hinterlassen. Dass ich vielleicht doch eine Chance habe, den Kredit größtenteils noch abbezahlt zu bekommen. Aber völlig richtig, das ist ein Thema.
Ja, aber bist du, ja genau, kannst du gut mit Schulden leben?
Ja. Ja, also wenn das solide finanziert ist. Also wenn man so das Gefühl hat, jetzt habe ich es vielleicht überrissen, aber in die Situation bringe ich mich nicht. Dazu bin ich viel zu spießig und konservativ. Also wirklich nur Finanzierungsmodelle, bei denen man das Gefühl hat, das ist solide, das kriegen wir auch noch weg.
Ja, das ist gut. Jetzt hast du dich ja, und das muss ich einmal, möchte ich so gerne mit dir besprechen, du hast dich ganz toll mit Olivia Jones, die übrigens auch letztens hier bei uns war, zusammengetan für eine wunderbare Sendung Sterben für Anfänger. Und die ganze Redaktion hier hat's geguckt und alle haben so gesagt, boah, das ist so toll und wir waren so berührt. Ein Thema, von dem ich mir vorstellen könnte, dass sogar deine Idee war.
Nicht ganz. Also die Geschichte war fast ein bisschen kurios, denn im Grunde, es auch so eine Pandemie-Geschichte, hat meine Frau zu mir gesagt, Mensch, jetzt wo irgendwie alle sich distanzieren und jeder zu Hause hockt, mach doch mal Podcast zusammen mit Olivia. Ihr zwei, das ist doch ein wirklich gutes Paar, ihr funktioniert gut zusammen. Und dann war aber ganz schnell klar, das ist überhaupt nicht so Olivias Ding. Also Podcast interessiert sie nicht. Und
ja,
Olivias
Bild.
Manager,
ja.
Olivias Manager hat dann gesagt, aber es wäre schon toll, wenn ihr mal gemeinsam euch an einem Thema abarbeitet. Und er kam mit dem Thema Sterben und Tod um die Ecke und sagte, ich hatte nämlich immer den Gedanken, mal einen Ratgeber zu schreiben, einen Ratgeber zum Sterben. Guck mal, wir kriegen für alles im Leben Ratgeberliteratur, aber das, was nun wirklich zu 100% jeden betrifft, wie stelle ich mich denn der Herausforderung am Ende meiner Tage, was muss ich denn regeln, was kann ich vorbereiten, was passiert denn dann überhaupt, wenn es soweit ist, das gibt's noch nicht. Und dann haben wir aus dieser Idee heraus gesagt, Mensch, das ist genau das Ding für Olivia und mich. Jenseits der 50 sagen wir jetzt mal, es ist Zeit, sich langsamer Gedanken zu machen, die zweite Halbzeit ist schon angepfiffen. Was müssen wir lernen, was müssen wir vorbereiten, um wirklich gut aus dem Leben gehen zu können eines Tages. Und das haben wir dann als Fernsehserie gemacht bei RTL Plus.
Und das ist jetzt seit 2 Monaten schon zu sehen und ist ein riesengroßer Erfolg. Du hast da ja, also Olivia hat mir ein paar Sachen erzählt. Ihr habt natürlich nicht nur, sage ich jetzt mal, ratgebermäßig gesagt, was muss geregelt sein und so, sondern ihr habt natürlich auch mit Leuten zu tun gehabt, die gestorben waren oder, und da kommt man natürlich den Menschen und ihren Lebensumständen sehr nah, ne?
Ja, das war das wirklich Besonderste, wenn man das überhaupt steigern kann, was ich in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben gemacht habe. Also diese Drehs sind für Olivia und mich wirklich an Grenzen gegangen, manchmal auch drüber hinaus, aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Also das sollte kein Challenge-Fernsehen werden, sondern wir haben gesagt, wir wollen Bereiche betreten, in die sonst kein Scheinwerferlicht fällt und die so selten erzählt werden. Wir haben gleich am allerersten Drehtag der ersten Staffel, die wir schon vor 2 Jahren veröffentlicht haben, haben wir eine Verstorbenenversorgung gemacht. Das heißt, wir waren beim Bestatter und haben einen verstorbenen älteren Herrn gewaschen und für die Beisetzung fertig gemacht und angekleidet. Ich wusste vorher nicht, ob ich das könnte. Und es war auch tatsächlich erst der zweite verstorbene Mensch, an dessen Bett ich sozusagen, an dessen Sarg ich stand in meinem Leben. Und das Verrückte war, es hat so 10 Minuten gedauert, sich da buchstäblich heranzutasten und die Dinge zu begreifen. Und schon standen Olivia und ich da und haben die Leichenstarre aus den Händen und Armen massiert.
Kann man das?
Ja, das machen Bestatter dann.
Damit
also
man die dann Körper, falten kann, oder?
Damit man ankleiden kann, damit man den Menschen einfach für die Beisetzung vorbereiten kann. Und ich habe diesen älteren Herrn noch rasiert und die Haare gewaschen und das war so eine erfüllende Erfahrung. Das war mir vorher gar nicht klar. Ja. Du gehst da raus und sagst, was habe ich denn bitte gerade Sinnvolles getan?
Ja, das stimmt,
ich habe diesem,
das geht
diesem
uns
Mann
natürlich
noch mal
komplett ab irgendwie in unserem Berufsleben. Also dass man immer, das geht ja jedem so, der dann plötzlich diese Art von Arbeiten macht und eigentlich sagt, das ist das Erfüllendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und gerade Menschen, die mit dem, also in irgendeiner Form mit dem Tod konfrontiert sind, egal ob Hospiz oder Krankenhaus oder Altenheim oder so, das sind eigentlich die Leute, die am allerpositivsten über ihre Arbeit reden.
Ja, und ich habe vorher immer gedacht, Bestatter, was sind das denn für Menschen, die sich als Traumberuf aussuchen, also jeden Tag dann Tote zu waschen und beizusetzen und in diese traurigen Familien zu gehen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Sargträger haben wir auch getroffen. Hab ich immer gedacht, also in meiner Familie ging immer das Gerücht um Sargträger, das sind ganz gescheiterte Existenzen, das sind trinksüchtige, gescheiterte Menschen, die sonst keinen Job mehr finden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Ich habe ganz charmante, intelligente, gebildete Menschen kennengelernt, die gesagt haben, das ist eine Erfüllung, jemanden auf den letzten Metern noch Geleit zu bieten und einfach die Ehre zu erweisen. Und ich war mit einer Rechtsmedizinerin bei einer Obduktion, auch etwas, wo ich vorher dachte, was sind das denn für Ärztinnen und Ärzte, die also jeden Tag da Leichen aufschneiden und Organe rausholen. Es hat 5 Minuten gedauert und ich war voll auf dem Trip.
Lass mich mal das Herz anfassen. Ja, genau.
Barbara, ich steckte irgendwann mit einer gummibehandschuhten Hand im Bauchraum eines Verstorbenen und habe Gewebe gefühlt und mich da total für interessiert und habe auch erst begriffen, was das für eine wertvolle Richtung in der Medizin ist, weil das natürlich auch Grundlagenforschung bedeutet, die Todesursachen festzustellen und wirklich zu begreifen, was da mit Menschen, die verstorben sind, passiert ist.
Und stimmt es, dass du dir einen Sarg, weil die Olivia hat sich ja einen Sarg gemacht, hast du dir auch einen Sarg gebastelt oder durftest du dir, also basteln klingt jetzt ein bisschen trivial. Na,
ich habe meinen gebaut. Also ich war beim Sargbauseminar in Arnsburg und habe da an 3 Wochenenden meinen eigenen Sarg gebaut.
Ist ja ein Riesending, muss man jetzt mal sagen, bei dir. Du machst den Leuten ja auch Umstände, ne? Ja, genau. Wie viel, sag ich mal, Headspace rechnet man denn da so ein, oberhalb des Kopfes und unterhalb des Kopfes? Also
ich hab drauf gedrungen, dass wir den auf 2,10 Meter, glaube ich, bringen, ist er. Also, weil ich bin 1,98, werde wahrscheinlich, hoffe ich mal, dass ich noch so viel Zeit habe bis zu meinem Tod, dass ich vielleicht noch ein bisschen.
Man wird doch sicher kleiner, wenn man stirbt, weil die ganze Flüssigkeit und der Saft ja sozusagen rausgeht.
Ja, bei vielen auch schon zu Lebzeiten. Und deswegen habe ich gesagt, also komm, so satt über 2 Meter sollten sein, weil auch wenn ich es nicht mehr mitkriege, aber mit dem Scheitel und den Füßen anstoßen, das muss nicht sein.
Nein, das finde ich auch. Das bedeutet aber, du hast dich dann für eine richtige Beerdigung mit Loch und ins Grab einlassen und so weiter entschieden, nee, oder?
Denkt man ja. Aber der Sarg wird ja beispielsweise auch bei einer Kremierung im Krematorium benötigt. Das heißt, du verbrennst natürlich in so einer Kiste. Und das konnte ich mir zum Beispiel vor den Dreharbeiten zu Sterben für Anfänger gar nicht vorstellen. In meiner Familie sind alle erdbestattet worden. Ich kannte das nur so Sarg in die Erde und habe mir das dann da angeschaut und war dann auch buchstäblich Feuer und Flamme. Hab gesagt, ja klar, also verbrennen, dann die Asche in eine Urne. Letztlich ist es für mich der sehr viel schlüssigere Weg, denn was ich gelernt habe ist, Tod ist tot. Also alles, was ich vorher so an Fantasien hatte, dass so ein toter Körper ja irgendwie auch was Beseeltes noch sein könnte oder was wahnsinnig Wertvolles, das verschwindet wirklich, wenn du dem Tod begegnet bist, dieser Eindruck. Wenn eine Seele gegangen ist, dann ist der Körper wie ein abgelegter Mantel, dann ist das wie ein verlassenes Haus. Ja. Und dann, finde ich, kann das auch ins Feuer, wobei wir in der 2. Staffel jetzt auch Bekanntschaft mit der Reerdigung gemacht haben.
Was ist
jetzt
das
bin
nochmal?
Ich schon wieder am Überlegen. Das ist quasi, also man könnte profan sagen, die Kompostierung des menschlichen Körpers.
Das ist ja in der heutigen Zeit vielleicht gar nicht schlecht. Geht aber für viele unserer Fernsehkolleginnen, sage ich jetzt mal, die sind nicht mehr zur Gänze biologisch abbaubar, würde ich mal sagen. Viele davon.
Das ist richtig. Also das ist sowohl bei der Verbrennung als auch bei der Reerdigung natürlich das Ding. Du hast am Ende eine Menge Ersatzteile möglicherweise dann noch übrig. Die
stell dir mal vor, da liegen 2 Silikonkissen und so eine Carbon Hüfte oder sowas irgendwie.
Ich glaube,
das,
was man entfernen kann, würde man vielleicht vorher schon entfernen, aber tatsächlich, das habe ich ja auch im Krematorium gesehen, wenn die Asche aus dem Ofen rausgeholt wird, dann liegt da auch nochmal so ein Hüftgelenk drin oder ein Herzschrittmacher mit einem Stück Kabel dran. Das bleibt natürlich und wird aus. Ja, es ist so, Barbara.
Kommt aber nicht in die Urne mit rein oder wird aussortiert.
Kommt, kommt nicht meines Wissens nicht in die Urne mit rein. Da müsste ich jetzt aber nochmal die Fachleute fragen.
Könnte ich also mir auch vorstellen. Das kann man, oder man kann es vielleicht selbst entscheiden. Nee,
also das, was Sondermüll ist, würde man, glaube ich, nicht unter die Erde tun.
Das naja, wird ja so heute. Du, es gibt jetzt so Mülltonnen-Leute, die alles genau kontrollieren, ob du richtig trennst und ob du aus Versehen mal einen Aludeckel in die Plastiktonne geworfen hast und umgekehrt und so. Und die kommen wahrscheinlich dann auch und sagen, sieh, das Kabel, das müssen sie aber separat noch einmal entsorgen.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Und es wird ja alles, wenn du schon die deutsche Ordnungsliebe ansprichst, es wird alles in Deutschland beigesetzt. Es gibt eine Beerdigungspflicht. Das heißt, auch wenn Menschen bei der Reerdigung innerhalb von 40 Tagen kompostiert werden, und ich habe das gesehen, also wirklich zu Erde zerfallen, also weil Mikroorganismen dann
Wie lange dauert das denn?
40 Tage.
Nur
aber deshalb,
40 Tage? Da macht man ja kaum, sage ich jetzt mal, Arbeit seiner Familie.
Ja, und zwar deshalb, weil du kommst in einen geschlossenen Kokon, in so einen Kunststoffbehälter, in dem schon ein Humus
Mikroklima.
Sozusagen. Naja, da wird schon Heu und Mikroorganismen werden schon eingebracht, der Körper draufgelegt, zugedeckt. Und dann machen unter idealen Bedingungen bei 40, 50 Grad Temperatur und entsprechend optimaler Feuchte, machen die Mikroorganismen ihren Job. Und tatsächlich findest du nach 40 Tagen nur noch
die Knochen.
Die Mineralstoffe, also nur die Knochen, die aber auch kein Knochenmark mehr, wahnsinnig leicht, wie im Grunde wie Strohhalme fast so leicht, sind die Knochen dann ausgehöhlt von den Mikroorganismen, so weit zersetzt, dass alles Gewebe weg ist.
Und was passiert dann mit der Erde? Also was passiert dann mit
Die wird beigesetzt. Es gibt die Friedhofspflicht. Das heißt, diese Erde muss in Deutschland nochmal in die Erde eingebracht werden und vergraben werden, was vielleicht in Zukunft auch mal irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Denn ich persönlich fände es für mich eine schöne Vorstellung, wenn ich Erde wäre und dann vielleicht im Garten nochmal ein schöner Baum drauf wächst oder vielleicht
Tomate.
Auch nur die Erdbeeren fürs nächste Frühjahr oder Tomaten.
Ich bin der Sache auch ehrlich gesagt sehr pragmatisch gegenüber. Also das ist doch toll, dass der Steffen weiß schon mal, wo es lang geht, wenn es zu Ende geht. Das ist gut zu wissen. Sterben für Anfänger.
Und das solltest du dir auch überlegen.
Du nimmst
deinen Angehörigen so viel ab, wenn du zu Lebzeiten entscheidest, was passiert.
Ich bin okay mit allem. Ich will nicht im Sarg liegen. Ich will entweder verbrannt werden oder Reerdigung, finde ich super. Und dann irgendwo verstreut. Und ich will die Urne meiner Angehörigen, will ich zu Hause auf dem Kaminsims stehen haben. Da muss ich wahrscheinlich leicht illegal tätig werden. Aber
Also es ist natürlich rechtlich total unmöglich.
Absolut
aber
unmöglich.
Wenn man Bestatter kennt, die wissen, wie es geht, dann soll
Ganz
das auch...
Ganz wenig Bestatter. Ich hatte jetzt erstmal versucht, nur Ärzte kennenzulernen in letzter Zeit. Weißt du, vor dem Tod kommt erstmal die Krankheit. Das heißt, ich versuche jetzt noch Orthopäden, Kardiologen und so weiter irgendwie aufzureißen. Und dann mache ich mich an die Bestatter ran.
So soll es sein. Bitte möglichst spät, Barbara.
Bitte, okay, gut. Jetzt pass auf. Wir spielen ein Spiel. Lieber Steffen, liebe Barbara, wir würden die Chance gerne nutzen, um am Image von Steffen zu arbeiten. Heutzutage muss man nämlich anecken. Deswegen spielt er ist ein schlechter Junge. Wir würden gerne testen, wie viel Bad Boy in Steffen steckt. Dazu haben wir einen kleinen Bad Boy-Test vorbereitet. Bitte geht die Fragen und Aufgaben gemeinsam durch. Wenn Steffen mehr als die Hälfte meistert, darf er das restliche Gespräch einen coolen Hut tragen. Ansonsten muss er den Gurkenhut aufsetzen. Viel Spaß, die Bad Boy-Redaktion. Wann hattest du, lieber Steffen, zuletzt Kontakt mit der Polizei?
Wann hatte ich zuletzt Kontakt mit der Polizei? Lass mich überlegen. Ich glaube, ich bin einmal, das ist nicht so lange her, bin ich angehalten worden und die Polizistin sagte, ich hätte doch das Handy benutzt.
Ja.
Und dann konnte ich ihr aber glaubhaft versichern, dass ich nur die Musik auf die Autoanlage gelegt habe. Also ich hatte es tatsächlich kurzzeitig in der Hand und dann hat sie Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich habe natürlich nicht telefoniert, ich bin ja nicht irre. Dafür habe ich ja eine Freisprecheinrichtung.
Ja, ja, das stimmt wirklich. Also das, so eine Freisprecheinrichtung ist was ganz Wundervolles. Ja, aber kannst du rülpsen?
Nein, nicht auf Befehl. Kann ich nicht. Habe ich immer allen geneidet in meiner Jugend.
Oh.
Aber du musst Luft runterschlucken. Dann habe ich wie so ein Karpfen an Land und es passiert aber nichts. Also habe ich eher gepupst als gerülpst. Ehrlich.
Gilt auch, aber warte, ich versuch's mal. Ich kann es auch nicht. Nee. Das ist wirklich nicht.
Aber es hat einmal geploppt.
Ja, ja, aber in Bad Boy Kreisen ist das gilt nicht.
Nee.
Nächste Aufgabe: Beleidige einmal die Redaktion.
ihr Flachschippen, ihr geistigen Tieflieger.
So.
Ihr, ja,
du musst auf
ihr
das
Arschkrampen.
Ja, Arschkrampe ist geil. Und weißt du, was ich auch ein super Wort finde?
Arschgeige ist auch, das muss man unbedingt auch vom, das muss man vom Aussterben retten.
Ich
Arschgeige
finde
ist so schön.
Die ganzen guten 80er Jahre, also zum Beispiel einfach über jemanden zu sagen, Depp. Ich finde Depp, also das ist ja so ein bisschen bayerisch-österreichisch, finde ich super. Und ganz toll auch, sagt mein Sohn jetzt auch wieder, habe ich jetzt auch in meinen aktiven Sprachgebrauch übernommen, Dulli.
Mm.
Dulli, was ist denn das für ein Dulli?
Ja.
Ja,
was,
Dulli ist
fast
auch so,
schon.
Ja.
Aber ist schon fast liebevoll, oder?
Finde ich Dulli. Auch, ja.
Ja.
Wir sind ja noch. Nenne drei Gangster-Rapper.
Oh. Du, im Anfang Mai ist ja Xatar verstorben.
Ja.
Dem verdanke ich ja, dass ich mal ein Meme geworden bin, weil ich Xatar sogar zu Lebzeiten gefragt habe, wo sein Gold steckt und ob er sich nicht vielleicht doch erinnern kann. Das hat mir gewissen Fame in der U20 Zielgruppe eingebracht. Also ich finde, Xatar gilt schon, ist vielleicht auch ein Bonuspunkt wegen persönlicher Bekanntschaft.
Ja.
Weitere Gangster-Rapper. Wer zählte? War Tupac Gangster-Rapper?
Ja, ich glaube, der war die Oma, also die Mutter aller Gangster-Rapper sozusagen.
Ja, ich bin immer so unsicher, ob es nur das Image ist oder ob da wirklich auch ein bisschen Gangster-Lifestyle hintersteckte.
Ja.
Und ich finde ja auch mein Kumpel und Freund Bushido, den kann man durchaus auch in die Riege einsortieren. Zumindest hat er eine Zeit lang falsche Freunde gehabt, glaube ich. Hat er sich ein bisschen in falsche Umgebung bewegt. Ne? Das zählt dann auch schon unter Gangster-Rapper.
Darf ich kurz nachfragen, deinen Freund und Bekannten Bushido, inwieweit kennt ihr euch?
Nein, ich bin eine Bushido-Textzeile und seitdem fühle ich eine gewisse Verbundenheit. Das ist
dass du ja. Jetzt mal ganz ehrlich, also den einen hast du nach dem Gold gefragt, du bist im Text von Bushido, also da bist du ja, in Gangsterkreisen, sage ich jetzt mal, eine Institution.
Er hat gereimt, geh mal lutschen bei Halaschka, ich mach dich kalt wie Alaska. Ist zwar nicht wirklich, also ist als Reim eher so eine 4+, würde ich sagen, aber
scheißegal.
Der gute Gedanke zählt. Ja, ja.
Das, oh, ist, das toll.
Das ist super, ne? Ich bin ein Xatar-Meme und eine Bushido-Zeile und ich finde, allein deshalb habe ich das Spiel schon gewonnen, wenn es hier um Bad Boy geht.
Und leider ist es ja so, dass wir immer bei unseren Kindern angeben wollen, was wir für coole Leute kennen, aber leider kennen meine Kinder auch die ich als total cool und jung empfinde, die sind für meine Kinder auch schon wieder viel zu alt, weißt du? Also ich kenne niemanden mehr, mit denen ich bei meinen Kindern irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen Eindruck schinden kann.
Ja, mein Sohn fragt mich immer bei den Fußballern, ob ich die kenne. Und da muss ich dann auch meistens sagen, ja, nein. Also ja. Ich kenne ein paar Fußballer, aber die kennst du alle
der
nicht
Oliver
mehr.
Der Oliver Bierhoff, der ist ein Güter und der Karl-Heinz Rummenigge. Ja, ja, okay, verstehe. So, wir kommen zur nächsten Gangsterfrage. Was ist dein riskantestes Hobby?
Mein riskantestes Hobby? Ich glaube, mein riskantestes Hobby ist Karaoke. Weil es einfach das große Risiko birgt, dass man mich dabei irgendwann mal filmt und ins Netz stellt. Das ist das große, große Risiko. Also ich habe tatsächlich, kennst du auf der Großen Freiheit in Hamburg die Thai-Oase?
Ich kenne es nur vom Hörensagen, aber es muss wunderbar sein. Oder sollen wir da nicht mal zusammen hingehen?
Wir gehen da mal zusammen hin, wir führen dich mal aus und dann müssen wir nur irgendwie sicherstellen, dass totales Handyverbot in dem Laden ist. Und dann, da habe ich tatsächlich mal Fears von Robbie Williams gesungen in der Thai-Oase. Auch, ich glaube, nicht mehr ganz nüchtern. Und das war ein schöner Abend und ich bin froh, dass es keine Dokumente davon gibt. Insofern, Karaoke singen ist mein riskantestes Hobby.
Und das verstehe ich. Hast du nicht mal Robbie Williams auch getroffen und warst ein großer Fan?
Ja, wir hatten mal ein Meet and Greet. Tatsächlich, also ich habe ihn mehrfach getroffen, aber so persönlich wirklich getroffen, dass er sich mit mir auseinandergesetzt hätte, das eine Mal. Mhm. Und zwar habe ich Meet and Greet Tickets gewonnen bei einer Charity-Tombola. Das war sehr, sehr toll. Also einer der tollsten Momente meines Lebens, weil es gab lauter so einen Kram, irgendwelchen Goldschmuck und Kreuzfahrten zu gewinnen. Dinge, die ich gar nicht haben wollte. Ich wollte diese zwei Meet and Greet Tickets haben, denn ich musste meine persönlichen Robbie Williams Tickets für die Tour zurückgeben aus Termingründen und meine Frau war sehr traurig, dass wir das nicht schaffen. Aber diese Meet and Greet Tickets waren Freiwahl irgendwo auf der Tour und dann konnten wir uns einen Termin aussuchen, wo es klappt. Ich habe die tatsächlich gewonnen und dann sind wir uns begegnet. Das war schön. Du kennst ihn ja sehr gut. Hat er nicht damals den schwangeren Bauch geküsst?
Ja, also ja. Ich bin ihm sehr häufig begegnet und ich war immer schwanger und dann irgendwann bin ich ihm einmal begegnet, da war ich nicht schwanger
aufgegeben.
Und da habe ich zu ihm gesagt, I'm not pregnant today. Und dann hat er gesagt, you will be in 2 minutes. Hat er gesagt. Der war toll. Der ist so, dass Der ist für mich, okay, britischer Humor, aber mit diesem, mit dem Angang amerikanische Big-Time-Unterhaltung. Also der weiß genau, wie es sein muss. Was er gibt dir als Gegenüber das Gefühl, dass er sozusagen, der hat so ein Unterhaltungsgehen und ich fand's fantastisch. Ich habe selten jemanden getroffen, der so auf den Punkt genau wusste, wie man Menschen unterhält.
Absolut. Deswegen begeistert er mich bis heute, weil er einfach ein 120-prozentiger Entertainer ist. Ich habe ihn in großen Stadien gesehen, oder Wuhlheide, Berlin, egal wo. Und irgendjemand in der vorletzten Reihe steht auf und geht raus und Robbie Williams sagt von der Bühne, hey, was ist los da hinten? Gefällt's dir nicht mehr?
Ja, ja.
Also er schafft es, eine große Arena zum Clubkonzert werden zu lassen, weil er jeden sieht, vermeintlich, und jeden wahrnimmt und wirklich, ja.
Hast du seinen Film gesehen?
Noch
den musst
nicht
du anschauen. Wirklich.
Ich weiß.
Unbedingt
ich weiß,
schauen.
Steht ganz oben auf der Liste.
Ja.
Aber dann braucht's auch wirklich einen Abend, wo ich weiß, jetzt haben wir 2-3 Stunden Ruhe und jetzt gucke ich mir das an.
Ja, das
den
musst du
gab's machen. In den vergangenen Wochen leider nicht.
Jetzt hör doch mal auf, sag mal.
Du, ja, war viel los.
Oh mein Gott, beim Steffen, der ist richtig, da ist immer ordentlich was los. Jetzt pass auf. Spreche Barbara mit einem billigen Anmachspruch an. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich dich das zumuten muss. Ich bin dankbar, was
ja, ich sehe die manchmal so in Social Media, diese ganz schlechten billigen Anmachsprüche, und denke, also einen musst du dir mal merken, einfach nur, um im richtigen Moment deine Freude zu amüsieren, und ich vergesse sie immer wieder. Ein billiger Anmachspruch.
Du könntest, ach, es reicht eigentlich bei mir.
Barbara, wenn das jetzt wirklich Radio wäre und die Kamera aus wäre, dann könnten wir übereinander herfallen. Aber wir tun's nicht. Nein.
Bei mir wird es schon sozusagen, ich bin da wirklich unkompliziert. Hole den Redakteur Max rein, letzte Aufgabe, und begrüße ihn cool.
Das ist der. Max! Ich soll ihn reinholen?
Ja, hol ihn rein.
Max!
Du kannst ruhig ein bisschen strenger mit ihm sprechen, das ist er gewohnt. Der Max ist nicht am Platz. Jetzt. Ja.
Komm. Pass auf, Barbara.
Pass auf jetzt, Achtung.
Moin, Diggi!
Das ist das Maximum, so, was man erwarten kann an dieser Stelle.
Absolut. Ja.
Moin, Diggi.
Danke dir, Max.
Vielen Dank, Max. Leg dich wieder hin. Steffen Halaschka hat sich wunderbar in diesem Spiel geschlagen. Was muss er noch? Ein Cap aufsetzen? Okay, gibt's da noch ein Cap? Das sieht man hier. Ich sehe das gar nicht. Was hast du?
Ich darf hier was aufdecken, wenn gespielt wird?
Nee, aufsetzen.
Nee, ein Cap. Ach, hier, ach, das hier.
Zeig
warte mal,
was steht
zwei habe ich zur Auswahl. Guck mal, ich habe hier so.
Gott. Ja, ich weiß.
So ein Sonnenhütchen mit Rücken drauf.
Ja, hat man
und
jetzt?
Und so ein Basecap.
Auch.
Das Basecap wird mir bestimmt nicht passen.
Hast du einen sehr großen oder einen sehr kleinen Kopf?
Ich habe Wassermelone auf dem Hals. Also wirklich, ich habe 63 Zentimeter Kopfumfang. Das ist.
Oh Gott.
Gucken wir. Oh, guck mal.
Und es sieht aber gut aus. Musst du dich manchmal ein bisschen, hast du jemals zu solchen Mitteln gegriffen, um nicht erkannt zu werden?
Ich trage tatsächlich auch Mützen und Caps, aber ich werde sowieso nicht so oft angesprochen.
Die haben Angst vor dir.
Nee, ich glaube, mein Tarnanzug ist tatsächlich ohne Anzug unterwegs zu sein, glaube ich. Also viele kennen mich aus SternTV nur im Anzug, und wenn ich dann privat bin, dann hält sich die Hysterie in Grenzen, sagen wir es mal so.
Jetzt trägst du Anzug. Stimmt es, dass du früher mal auch sehr schön, kannst ja wirklich alles tragen. Hast du mal angefangen als Öko so ein bisschen?
Ich hatte immer lange Haare. Also kurz vorm Abitur hatte ich so lange Haare und habe versucht, Öko zu sein. Das ist mir so, ging so. Wollpulli und so.
Aber
das war schon mein Style.
Was war der Auslöser, warum du so dieser Gruppe sozusagen angehören wolltest?
Weil das ja ein bisschen auch der Lifestyle der 80er war, ne? Also 80er und frühe 90er, aber vor allem 80er Jahre war ja, also wir erinnern uns an Waldsterben und
saurer Regen.
Genau, das war ja die Zeit, und da haben wir natürlich alle gedacht, hey, man muss auf jeden Fall auf der richtigen Seite des Schicksals stehen und sich ein bisschen ökologisch und friedensbewegt geben.
Und denken wir das heute nicht mehr?
Doch, das denken wir heute auch, aber es ist wahnsinnig viel komplizierter geworden.
Ja,
tatsächlich. Wirklich, also früher war das einfacher. Aber ich habe ja gesagt, nicht wieder Opa irgendwie verklären und von früher reden.
Das wollen wir auf keinen Fall.
Es ist halt komplizierter.
Aber es ist wirklich so. Also bis ich jetzt meinen Kindern auch mal erklärt hatte, rechts, links, von wo kommt der Feind? Was ist sozusagen, wer hat welche Haltung und so. Man ist selber, ich muss jetzt selber manchmal nachdenken irgendwie, um das alles noch zu verstehen. verstehen, weil es gab früher gab's Ost und West und dunkel und hell und irgendwie gefühlt gut und böse und da hat sich schon einiges irgendwie verkompliziert.
Ja, und ich möchte tatsächlich, was das angeht, auch echt nicht mehr jung sein und habe ganz unironisch wirklich einen riesen Respekt vor den heute Anfang 20-Jährigen, weil ich da so viel aufgeräumte, politisch bewusste, klarsichtige Menschen schon getroffen habe. Mhm. Beileibe nicht alle, also jede Generation hat ihre Idioten, aber ich staune wirklich, weil ich jedes Mal so denke, wenn ich dann mal mit 19, 20, 22-Jährigen rede, denke ich, meine Güte, war ich früher in dem Alter auch so aufgeräumt und bewusst und politisch und welterfahren und so. Und ich glaube nicht, das ist eigentlich eine tolle Generation, die da heranwächst. Und ich freue mich, wenn die mal so in die politische Verantwortung hineinaltern.
Also rückblickend hat man sich ja ein bisschen auch, verzerrt in Erinnerung, weil man denkt, ich habe mit 15 schon jeden Tag die Süddeutsche gelesen und so. Ich weiß noch, als die Mauer fiel, okay und so. Also ich war wirklich also massiv uninteressiert und habe im Prinzip alles dann später erst entwickelt und man erwartet aber so ein bisschen von seinen eigenen Kindern, dass die da die ganze Zeit irgendwie voll im Thema sind und jeden Abend beim Abendbrottisch, wenn dann so, das Grundgesetz wird heute 75 Jahre alt, was fällt uns denn dazu ein? Kein Wunder, dass die mit den Augen rollen, ja.
Das ist halt auch einfach eine Generation, die im Gegensatz zu uns aufwächst im Bewusstsein, dass es keine dauerhaften Gewissheiten mehr gibt. Also als wir Teenager waren, da hat uns vielleicht manches Sorge bereitet, atomare Bedrohung, kalter Krieg und so, aber das wirkte trotzdem alles vergleichsweise stabil. Wir sind ja in keine große Weltkrise hineingeschlittert und als 89 die Grenze aufging.
Dann dachte man doch, jetzt wird alles gut. Jetzt löst sich alles in Wohlgefallen auf und alle tanzen und Jelzin ist betrunken und lacht. Clinton kommt dazu und lacht auch und alles wird super.
So, und insofern sind wir da ein bisschen vom Schicksal geküsste, weil wir natürlich eigentlich eine sorglose Jugend und ein sorgloses Erwachsenwerden erleben durften. Und das ist heute mit Sicherheit nicht mehr so. Also deswegen habe ich da großen Respekt vor, dass es auch da die junge Generation ist, die uns antreibt und manchmal daran erinnert, Freunde, der Planet sollte ein bisschen länger noch halten als nur die nächsten 15, 20 Jahre.
Ja. Jetzt pass auf. Ich habe noch ein paar extra Fragen für dich unter der Rubrik, wie finden wir eigentlich? Weil das gibt ja auch nochmal viel Aufschluss darüber, wes Geistes Kind du bist. So hat meine Mutter das früher immer formuliert. Wie finden wir eigentlich Gurke auf dem Hamburger? Oh, jetzt geht's aber richtig ans Eingemachte.
Finde ich völlig okay. Das betrachte ich als so eine zusätzliche Art Getränkebeilage. Also fürs Aroma nicht entscheidend, aber
aber so eine saure Gurke im Cheeseburger, da freue ich mich schon immer drauf irgendwie.
Ja, aber sie geht ja meistens in diesem ganzen Soßengewitter unter. Also ich habe nichts gegen Gurke auf dem Burger. Völlig okay.
Wie finden wir eigentlich Kontakt zum Ex?
Das kommt immer drauf an. Muss man nicht lückenlos durchhalten als Tradition, aber ich freue mich. Nee, also wirklich, das wird ja auch irgendwann unüberschaubar bei dem einen oder anderen. Aber ich finde das durchaus okay, wenn man sich irgendwann aufgeräumt, nachdem alle Wunden vernarbt sind, wieder begegnet und sagt, Mensch, ich sehe heute immer noch, warum wir damals gut miteinander konnten.
Das kann man allerdings von den wenigsten nur. Also wenn ich da mal jetzt so ein bisschen, dann ist schon oft so, dass man sich so denkt, mein Gott, 3 Jahre, was haben wir uns denn, worüber haben wir denn geredet in den Pausen? Ja, also genau. Aber ich finde das auch schön, wenn man sich dann die Kinderfotos zuschickt, oder? So nach so 20 Jahren, guck mal, meine sehen so aus und deine. Und oh Gott, so groß schon kannst du. Und diese ganzen schwachsinnigen Sprüche, die man dann wie der Papa und Ding und so.
Ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich ein gemeinsames Abendessen mit der Ex und ihrem Mann und meiner Frau und allen Kindern am Tisch und das war super.
Das ist fantastisch, so soll es sein. Ich bin sehr auf Versöhnung ausgelegt. Letzte Frage, wie finden wir eigentlich einen Olibar, einen Oberlippenbart?
Ich wäre noch vor wenigen Wochen geneigt gewesen zu sagen, wie albern kann man sein? Wie wenig Selbstachtung kann man besitzen? Warum machen die jungen Menschen das? Aber dann habe ich kurz den inneren Gottschalk in mir geohrfeigt und habe gesagt, das geht nicht. Hör auf deine eigenen Worte, die du, Barbara, gesagt hast. Das ist
manchmal
völlig
widerspricht man sich schon innerhalb einer Stunde. Ne?
Ja, es ist völlig in Ordnung, dass die jungen Menschen den Oberlippenbart für sich wiedererkennen. Und letztlich spricht aus mir auch nur der Neid desjenigen, der nie Testosteron genug hatte, um einen ordentlichen Bartwuchs sich zuzulegen.
In 3 Tage Bart sieht bei dir aus wie die Luftaufnahme eines gerodeten Regenwaldstückes, oder? Hier steht noch ein bisschen was und da ist ist eine große Freifläche
ist,
und nee, so.
Es ist eher wie so ein ungemähter Rasen eigentlich und zwar mit so Sonnenbrandlochflecken drin. Also es ist und es wächst vor allem bei mir nur wie bei Stromberg, so dieser Klobrillenbart einmal rund um den Mund und hier an den Wangen passiert gar nichts. Das ist gar nichts und da wird's ja erst cool und männlich, wenn du wirklich dann bis hoch zu den Koteletten, also Bartwuchs hast und deswegen.
Ja,
also
nee.
Toll, ich wünschte, ich könnte mitmachen bei Olibar. Aber es sieht nicht eindrucksvoll genug aus.
Ich verstehe das. Micky Beisenherz war letztens hier. Der hat jetzt einen richtigen Olibar, kann ich dir sagen. Aber der ist natürlich auch, der ist so ein bisschen moderner als wir, weißt du?
Ja, aber auch nur noch so lange, bis er merkt.
Warum sollte es ihm anders gehen als uns?
Bis er merkt, dass er auch älter wird. Weißt du?
Merkt er schon, glaube ich. Merkt
das
schon.
Auch bei ihm das Bindegewebe dann irgendwann mal nachlässt.
Ja, aber ich glaube, da ist noch alles ziemlich stramm. Aber irgendwann wird es auch auf ihn zukommen. Ich habe noch ein paar Hörerfragen. Wärst du interessiert?
Ach, ehrlich?
Ja, ist doch immer
an
wen? Spannend.
Also so generell?
Ja, oder? An mich hoffe ich ehrlich gesagt. Nein, natürlich an dich.
Ehrlich?
Kriegst du viel so Resonanz von Zuschauern, die dich richtig beschimpfen? Weil es gibt ja welche, die nehmen sich noch die Zeit, um handschriftlich oder mit der Schreibmaschine einen Brief anzufertigen, den sie dann an SternTV zum Beispiel schicken. Erhältst du sowas manchmal?
Ja, also die handgeschriebenen, per Post zugestellten Dinge, die sind eher aus der Abteilung... Ich würde es gern an die Sozialpsychiatrie weitergeben. Mhm. Also das sind tatsächlich dann oft schon Leute, die wenden sich mit ernsthaften Lebensproblemen an mich und ich denke, ich bin fachlich überfordert, ich kann das leider auch nicht richten. Der Rest wird natürlich einfach heutzutage per Social Media zugestellt. Da gibt es ja mal so ein saftiges Systemling, Medienhure. Das sind auch selten mehr als zwei, drei Worte.
So hat man mich schon ewig nicht mehr bezeichnet, ehrlich gesagt.
Aber auch, und das muss ich auch sagen, das habe ich jetzt im Zuge von Sterben für Anfänger kennengelernt, es gibt ihn auch noch, den Candy Storm. Also das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. In dem Moment, wo wir mit dem Thema Sterben und Tod raus an die Öffentlichkeit gehen, dass auf einmal wirklich eine Welle der Begeisterung und Dankbarkeit kommt und sich wirklich keiner mehr aufregt über das, was man da tut, sondern alle nur sagen, hervorragend, vielen Dank, dass ihr uns diese Welt gezeigt habt und dass ihr mich dazu gebracht habt. Das ist wirklich etwas, da zehre ich total von.
Naja,
das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ich könnte mir vorstellen, ich meine, so lange gibt es ja noch nicht das populäre Fernsehen. Also wir reden jetzt seit Einführung des Privatfernsehens von, sage ich jetzt mal, vielleicht 40 Jahren, ja. Und in diesen 40 Jahren hat man natürlich ausschließlich versucht, irgendwie die schönen, die glitzernden, die was soll ich was sagen, shiny Sachen irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Und irgendwann nach 40 Jahren ist man, glaube ich, dankbar, wenn man jetzt auch mal andere Themen eben beleuchtet. Und das sind eben die Sachen, die Leute jetzt interessieren, weil von dem anderen haben wir wirklich genug gesehen. Stimmt ja auch.
Ja, ach, da kann man ja auch gar nicht genug von bekommen. Also ich habe ein großes Herz für gute Unterhaltung, aber es ist halt eben auch schön, wenn man mal zeigen kann, man kann auch in die Tiefe gehen und dabei trotzdem auch unterhaltsam sein.
Ja, ja.
So, aber jetzt quatsch ich schon wieder, du wolltest HörerInnen-Fragen präsentieren.
Wohin möchtest du gerne noch in den Urlaub und warum?
Ich möchte gerne nach Kanada, weil alle immer so begeistert von Kanada erzählen und in meinem Kopf ist es einfach das bessere Amerika. Ich war im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder in den USA, weil meine Frau gesagt hat, ich möchte unseren Kindern meine USA zeigen und zwar bevor Trump zurückkommt. Und wir sind am Tag vor der Wahl abgereist, also es war wirklich eine Punktlandung und sie hatte da seherische Kräfte und das war toll, aber trotzdem haben wir diesen Wahlkampf vor Ort miterlebt und diese Hysterie und die Trump Verfechter auf der Fifth Avenue in New York und so. Und ich glaube, Kanada ist immer noch der positive, nicht so hysterische, entspannte Gegenentwurf dazu. Und trotzdem Amerika.
Ja.
Da möchte ich hin.
Ja, das kann ich gut verstehen. Nee, aber ich bin ja immer in Schweden und das ist ja, um ehrlich zu sein, das nähere Kanada, weil es, ich glaube, das ist von der also ich bin ja so ein Naturfreak, ja, und ich glaube von der ganzen Natur her und von allem ist es, glaube ich, sehr exakt das Gleiche.
Das Gleiche sogar. Du meinst, ich könnte mir Kanada schenken?
Fahr doch nach Schweden.
Ein Wochenendeinkauf bei Ikea wird es am Ende auch tun.
Kannst du mit dem Auto fahren?
Ja gut, Schweden kenne ich schon.
Aber über so Kopenhagen? So, und dann, ja, well, they also speak very good English. Ja, sehr gut, sehr gut. Die sprechen alle sehr gut Englisch. Also insofern, das kannst du den Kindern als Kanada verkaufen, das checken die im Leben nicht. Und deiner Frau vielleicht auch. Ja.
Ich habe sehr intelligente Kinder. Sehr intelligente Kinder.
Davon gehe ich aus. Warst du schon mal, warte mal, warst du in der Schule beliebt?
Ja, ich glaube schon. Ich war häufig Klassensprecher, ich war auch mal stellvertretender Schulsprecher. Ich weiß nicht, ja, das ist das Problem. Ja,
ich finde das gut, ich wäre das auch so gern gewesen.
Naja, also das spricht für eine gewisse Beliebtheit, aber natürlich denkt man auch so, so ein Schulsprecher. Also natürlich auch nur bei einem Teil beliebt. Ich glaube, sozusagen anschlussfähig für die Coolen in der Raucherecke war ich nicht.
Ja, man war nie so cool, wie man gerne gewesen wäre. Aber man hat sich selber auch anders gesehen, als die anderen eingesehen haben. Also man war ja viel unsicherer, als die anderen das so empfunden haben. Ich find's so bezeichnend, dass man sich selber als völlig unsicheres, graues Mäuschen empfunden hat und die anderen haben so gesagt, ey, du hast immer auf die Kacke gehauen. Es war doch klar, dass du zum Fernsehen gehst und du warst total selbstbewusst. Also man hat wirklich in dieser Zeit, in dieser Pubertätszeit echt ein Problem, sich selber einzuschätzen, finde ich.
Ja, und bei mir kam erschwerend hinzu, ich bin so ein Spätstarter gewesen. Also ich bin ja heute 1,98 groß, aber in meinem ersten Personalausweis mit 16 stand 1,77 Meter. Das heißt, da kamen nochmal 21 Zentimeter auf den allerletzten Metern hinzu.
Krass.
Aber ich bin wahnsinnig spät in die Pubertät gestartet und deswegen sah ich immer aus wie so jemand, der 3 Klassen übersprungen hat. Weil einfach wirklich wie so ein 9-Jähriger unter 15-Jährigen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich nie so irre selbst, also doch, ich glaube, ich war schon selbstbewusst, aber ich konnte nicht so die coolen Codes bedienen. Mhm. Ich habe mich dann irgendwie so versucht, mit Smartness und den richtigen Freunden durchzumogeln. Das hat auch funktioniert. Also in dem Moment, als wir dann mit 14, 15 begonnen haben, eine Band zu gründen und Musik zu machen, da war das dann auch für Schulfeste kompatibel. Dann konnte ich auch glänzen.
Hast du in dieser Band, hast du da Klavier gespielt?
Da habe ich Keyboard gespielt, natürlich, Keyboards und gesungen sogar.
Du, ich weiß noch, unseren letzten gemeinsamen Auftritt für den Deutschen Fernsehpreis war ich als Freddie Mercury verkleidet.
Ich auch.
Du auch. Wir hatten sehr schöne Szene, hatte man uns angefertigt. Und du hast mich wirklich am Klavier begleitet. Ich habe gesungen und du hast auch ein bisschen gesungen, glaube ich. Und,
aber ich kann es dir heute verraten, es war voll Playback, auch am Klavier. Aber
ich
habe es geübt. Und dann habe ich gesagt, komm, also wir müssen Schicksal nicht herausfordern. Nee, das tun wir hier eh schon mit diesen Zähnen. Ja.
Das war toll. Allerletzte Frage. Könntest du dir vorstellen, wer wird Millionär zu moderieren, wenn Herr Jauch in den wohlverdienten Ruhestand geht?
Nein. Also ich glaube sowieso, dass dann die Sendung Geschichte sein wird, weil das ein bisschen so ist wie bei Wetten, dass. Es gibt Sendungen, vor allem im Unterhaltungsfernsehen, die sind so sehr verheiratet mit ihrem Moderator, ihrer Moderatorin, dass das Erbe eines ist, an dem man eigentlich nur schwer zu beißen haben wird. Und so wie Thomas Gottschalk es zwar geschafft hat, Frank Elstner zu beerben, aber eigentlich danach niemand mehr so richtig glücklich wurde, der es mit Wetten, dass versucht hat, so wird es auch bei Wer wird Millionär sein. Das ist einfach die Sendung mit dem Jauch.
Das glauben wir, aber ich denke, dass wenn der Jauch es nicht mehr macht, dass dann RTL auf jeden Fall jemand anderen sucht. Also du weißt ja, wie es beim ZDF war und da ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob nicht doch am Ende nochmal Joko und Klaas auftauchen oder was weiß nicht ich wer, um das dann irgendwie auf Krampf dann doch noch weiterzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Fernsehen da so schnell nicht Ruhe gibt.
Ja, also du hast ja auch nicht gefragt, glaubst du, dass sie es dir anbieten, sondern würdest du es tun?
Ja,
und ich würde es mir wirklich, sollten sie auf so eine absurde Idee kommen, sehr, sehr lange dann gerne auch nochmal überlegen, aber sehr, sehr wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Es sei denn, es zahlt mir mein Haus ab. Das wäre was anderes.
Also ich wage mal eine leichte Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, damit wärst du auf einen Schlag alle Sorgen los. Und dann wäre RTL trotzdem noch günstiger dran als mit Jauch, sage ich mal.
Ja, vielleicht hole ich dich für den Job mit ins Management. Dann kannst du das verhandeln. Und
absolut.
Dann wird am Ende doch noch was draus. Aber er wird es ja nun hoffentlich noch eine ganze lange Weile machen. Ich sehe ihn da sehr, sehr gerne.
Ich auch. Und ich glaube auch, dass er noch sehr lange dabei sein wird. Hast du dir irgendwann mal vorgenommen, aufzuhören? Also es gibt ja unterschiedliche Arten. Man kann sich selbst ausschleichen. Man kann ausgeschlichen werden. Man kann mit einem Bums aufhören und hofft dann auf die große Abschiedsshow von RTL. Oder man macht einfach weiter. Und auch Stimmen von außen, die einem nahelegen, du, das ist so langsam und so, hört man einfach nicht. Was ist deine bevorzugte Variante?
Habe ich mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich hoffe, ich habe die Reife und die Weitsicht, irgendwann zu sagen, gut ist jetzt.
Mhm.
Ich fürchte aber fast eher, dass ich da noch so vielleicht die Implosion des Farbfernsehens miterlebe. Denn tatsächlich, glaube ich, verändert sich unsere Medienlandschaft so radikal in diesen Zeiten, dass ich nicht genau weiß, ob Moderatoren von aktuellen Formaten noch so irrsinnig lange und viel gebraucht werden in Zukunft. Das macht irgendwann die KI und vielleicht ist das auch, vielleicht gibt es auch irgendwann gar keine linearen Fernsehprogramme mehr, weil der Werbemarkt nicht mehr da ist, der es finanziert oder nur noch die öffentlich-rechtlichen und so und dann wird der Markt immer kleiner. Keine Ahnung. Also ich.
Aber was machst du denn dann? Also ich meine, oder was machen wir dann? Also du musst ja, denk jetzt mal an unser. Nicht unser Haus, aber du musst ja, wir wollen das Haus abzahlen.
Du besitzt ja einen eigenen Radiosender. Du wirst auch.
Warte mal. Gehört mir hier der ganze Bums eigentlich? Ich habe gar nicht genau geklärt. Ich lese ja die Verträge nie. Ich könnte mir vorstellen, das wird alles schwierig.
Und also du wirst dir da keine Sorgen machen müssen, das glaube ich. Also irgendeine Preisverleihung wird es auch in 10, 20 Jahren noch geben, wo sie sagen, Mensch, das lass mal die schöne
Große KI-Preis.
Ja, richtig. Bester Avatar 2035 ist. Ja, ja. Ich mache mir da wenig Sorgen. Also ich habe so viel Spaß an der Doku-Arbeit gewonnen über Sterben für Anfänger, dass ich glaube, dass das mich noch ein paar Jahre gut beschäftigen wird. Und ich würde gern auch weiter Doku-Stoff und tue es auch übrigens mit meiner eigenen Firma entwickeln und produzieren. Und schauen wir mal, dann muss ich auch nicht immer jeden Tag vor der Kamera stehen. Das, vielleicht kann ich irgendwann einfach mit dem, was ich dann doch glaube, gelernt zu haben, noch ein bisschen was weitergeben.
Ja, und das ist doch lustig, dass es unser Wunsch schon ist, nicht mehr jeden Tag vor der Kamera stehen zu müssen. Ich finde ja, wenn man so einen Satz sagt, dann läuft es eigentlich ganz gut.
Ja, also loslassen können ist eines der Ziele, die ich mir gesetzt habe, weil das habe ich immer bewundert bei Menschen, wenn sie gut loslassen können. Der Kollege Jauch zum Beispiel, wir sprachen über ihn, hat von einem auf den anderen Tag damals bei Stern TV richtig losgelassen. Das rechne ich ihm bis heute hoch an.
Der hat also schon ein paar Mal richtig losgelassen und ich glaube, der kann das wirklich gut und der lässt los in Raten. Und ich glaube, was mir Angst machen würde, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, ich kann nicht so gut mit so mit so absoluten Dingen umgehen, ja? Also am Dienstag musst du dann sagen, dass du das letzte Mal und so, ja? Weil da kriege ich, glaube ich, dann würde ich wahrscheinlich Panik kriegen. Aber wenn man einfach das so ausschleicht, weißt du, und gar nicht so sagt, ich höre jetzt auf, sondern irgendwann taucht man einfach nicht mehr so viel auf und dann machen wir mal da und so. Und vielleicht merkt es auch gar keiner. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich mit 90 nochmal über einen roten Teppich gehen würde, von drei jüngeren Männern gestützt, weißt du, immer noch in so eine Corsage reingequetscht und so. Also kann ich mir vorstellen, dass man dann einfach irgendwann nicht mehr auftaucht. Und so wie Brigitte Bardot irgendwie mit 80 Katzen.
Man werden ja häufig verglichen. Man sollte sich jedenfalls um ein Leben bemühen, das noch so ausfüllend und erfüllend ist, dass das Aufhören keine Schreckensvision ist, eher ein nach Hause kommen und Zeit gewinnen für die anderen Dinge, die da wertvoll sind.
Das war fast pastoral. Jetzt,
ja, das ist mein Erbe.
Also besser kann man es nicht aufhören. Jetzt keine bösen und schlechten Witze mehr untenrum, sondern einfach nur Klappe halten, Frau Schöneberger. Steffen, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Und mir erstmal vielen Dank für die Einladung, Barbara.
Schön, dass du da warst. Bis bald.
Bis bald, aber jetzt nicht schon aufhören, ne? Mach noch ein bisschen.
Okay.
Ein bisschen.
Okay, gut. Der liebe Steffen, ach, ich freue mich ja schon wieder, wenn ich mit dem mal wieder gemeinsam so eine kleine Doppelmoderation machen darf.
Habt ihr da was anstehen?
Nee, eigentlich nicht. Aber so. Da würde ich jetzt gleich mal bei meiner Agentur anrufen und ein bisschen Dampf machen.
Oder du machst mit ihm halt mal Leben am Limit, hat er ja erzählt. Sein riskantestes Hobby, Karaoke singen. Kannst du ihn da mal zu einladen?
Oh ja, in der Thai-Oase auf der Reeperbahn. Da werden wir uns treffen. Und ihr seid dann hoffentlich auch vor Ort. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Dann gibt's einen neuen Gast hier bei mir in der Show. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de